herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 3. Mai und mein Name ist Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr heute dabei seid und wieder reinhört. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und die einzelnen Stellen werde ich euch direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus Richter lesen wir die Kapitel 18 und 19. Die Kundschafter aus Dan. Damals gab es noch keinen König in Israel. Der Stamm Dan war gerade dabei, sich ein eigenes Wohngebiet zu suchen, denn bis dahin war ihm noch kein Eigentum innerhalb der Stämme Israels zugefallen. Deshalb wählten die Daniten 5 Männer aus ihrer Mitte aus, die das Land auskundschaften sollten. Es waren tüchtige Leute aus Zora und Eshtaol, die den Auftrag erhielten, das Land zu erforschen. Sie kamen ins Gebirge Ephraim zum Haus Michas und übernachteten dort. Dabei fiel ihnen der Levit durch seinen Dialekt auf. Sie gingen zu ihm und fragten: »Wie bist du hierher gekommen? Was machst du hier und was hast du hier verloren?« Der junge Mann erzählte ihnen seine Geschichte. »Micha hat mich in Lohn und Brot genommen und so bin ich sein Priester geworden«, schloss er. Da baten sie ihn: »Frag doch Gott für uns, ob unsere Reise Erfolg haben wird.« Der Priester sagte ihnen: »Zieht in Frieden weiter. Jahwe ist mit eurer Reise einverstanden.« Die 5 Männer zogen weiter und kamen nach Lajisch. Sie sahen, dass die Menschen dort ruhig und sorglos wie die Sidonier lebten. Es gab niemand, der sie im Land bedroht hätte. Von den Sidoniern waren sie weit entfernt und hatten auch mit den Syrern nichts zu tun. Als die Kundschafter nach Zora und Eshtaol zurückkehrten, fragten ihre Stammesbrüder: »Was bringt ihr mit?« Sie erwiderten: »Auf, lasst uns über sie herfallen. Wir haben das Land gesehen, es ist wirklich sehr gut. Was steht ihr noch herum? Los, machen wir uns auf den Weg und nehmen das Land in Besitz. Ihr werdet ein sorgloses Volk vorfinden und ein geräumiges Land, wo es alles gibt, was ihr euch vorstellen könnt. Gott hat es in eure Hand gegeben.« Ein Stamm raubt ein Heiligtum. Mit 600 bewaffneten Männern brachen die Daniten von Zora und Eshtaol auf. Ihr erstes Lager schlugen sie bei Kirjat Jearim im Gebiet des Stammes Juda auf. Deshalb nennt man diesen Ort westlich von Kirjat Jearim bis heute Mahane Dan, Lager Dans. Die Daniten zogen von dort weiter ins Gebirge Ephraim und kamen auch an Michas Ansiedlung vorbei. Da sagten die 5 Kundschafter zu ihren Stammesbrüdern: »Wisst ihr, dass es in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim gibt und außerdem ein geschnitztes, mit Silber überzogenes Gottesbild? Bedenkt, was das für eine Gelegenheit ist.« Da bogen sie vom Weg ab und die Kundschafter gingen zum Haus des Leviten, das zum Besitz Michas gehörte, und begrüßten ihn. Aber die 600 bewaffneten Daniten blieben vor dem Tor stehen. Als dann der Levit zu ihnen herausgekommen war und bei ihnen stand, gingen die Kundschafter ins Haus und nahmen das Gottesbild, das Ephod und die Teraphim an sich. Als der Priester sah, dass sie in Michas Haus eindrangen, sagte er zu ihnen: »Was macht ihr da?« »Sei still, halt den Mund und zieh mit uns«, gaben sie zurück. »Du sollst der geistliche Vater und Priester für uns werden. Ist es denn besser für dich, Hauspriester für eine Familie oder der Priester für einen ganzen Stamm und ein Geschlecht Israels zu sein?« Das gefiel dem Priester gut. Er nahm das Ephod, die Teraphim und das Schnitzbild und schloss sich den Daniten an. Beim Weitermarsch ließen sie ihre Kinder, das Vieh und ihren wertvollen Besitz an die Spitze des Zuges bringen. Sie hatten sich schon ein Stück vom Haus Michas entfernt, als sie von ihm und den Männern eingeholt wurden, die er aus der Nachbarschaft aufgetrieben hatte. Sie schrien den Daniten hinterher. Die drehten sich um und sagten zu Micha: »Was willst du mit den Leuten bei dir?« »Ihr habt mir meine Götter weggenommen«, rief er, »und den Priester dazu. Ihr habt mich ausgeraubt. Da fragt ihr noch, was los ist?« Aber die Daniten entgegneten ihm: »Belästige uns nicht mit deinem Geschrei, sonst bekommst du es mit erbitterten Leuten zu tun. Das würde dich und deine Männer das Leben kosten.« Dann setzten sie ihren Weg fort. Micha sah, dass er gegen ihre Übermacht nichts ausrichten konnte, und kehrte nach Hause zurück. So nahmen die Daniten mit, was Micha sich hatte anfertigen lassen, und auch seinen Priester. Dann überfielen sie die Einwohner von Lajisch, die ruhig und sorglos dahin lebten. Sie erschlugen sie mit dem Schwert und brannten ihre Stadt nieder. Niemand konnte den Leuten von Lajisch zu Hilfe kommen, denn Sidon war zu weit entfernt. Sie lebten ganz für sich. Die Stadt lag nämlich in der Ebene von Bet Rechob. Die Daniten bauten sie wieder auf, nannten die Stadt aber nicht mehr Lajisch, sondern gaben ihr den Namen ihres Stammvaters Dan, der ein Sohn von Israel gewesen war. Dort stellten sie das geschnitzte Gottesbild auf und machten Jonathan, der von Moses, Sohn Gershom, abstammte, zu ihrem Priester. Auch seine Söhne versahen den Priesterdienst für die Daniten, bis die Bewohner der ganzen Gegend in die Gefangenschaft geführt wurden. Sie stellten sich also das Schnitzbild Michas auf und verehrten es so lange, wie auch das Heiligtum von Shiloh Bestand hatte. Eine Anmerkung: Shiloh ist heute Seilon, 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort wurde die Stiftshütte aufgestellt und durch feste Bauwerke ergänzt. Vermutlich wurden diese nach der Schlacht bei Aphek um 1050 vor Christus zerstört. Der Schwiegervater. Zu dieser Zeit, als es in Israel noch keinen König gab, lebte ganz im Norden des Gebirges Ephraim ein Levit, der sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda genommen hatte. Doch diese wurde ihm untreu und ging fremd. Dann lief sie ihm weg und kehrte ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem zurück. 4 Monate später machte ihr Mann sich auf, um mit ihr zu sprechen und sie zurückzugewinnen. Er hatte seinen Diener, einen jungen Mann, mitgenommen und 2 Esel. Die junge Frau brachte ihn zu ihrem Vater ins Haus. Als dieser ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Sein Schwiegervater wollte ihn gar nicht wieder gehen lassen. So blieben sie 3 Tage da, aßen, tranken und übernachteten bei ihm. Am 4. Tag standen sie früh auf, um sich auf den Weg zu machen. Da sagte der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn: "Iss doch noch eine Kleinigkeit und stärke dich für den Weg, dann könnt ihr gehen." So setzten sich die beiden Männer hin und aßen und tranken. "Tu mir doch den Gefallen", sagte der Schwiegervater dann, "und bleib noch eine Nacht. Lass es dir bei mir gut gehen." Doch der Levit erhob sich, um zu gehen. Sein Schwiegervater aber drängte ihn, dass er doch noch eine Nacht blieb. Am 5. Tag stand der Levit wieder früh auf, um sich auf den Weg zu machen. Da sagte der Vater der jungen Frau: "Stärke dich doch erst noch und bleib hier, bis der Tag kühler wird." So aßen sie noch einmal miteinander. Dann erhob sich der Levit, um sich mit seiner Frau und seinem Diener auf den Weg zu machen. Doch der Vater der jungen Frau versuchte es noch einmal: "Schau, es wird schon wieder Abend. Übernachte doch noch einmal. Bleib noch eine Nacht und lass es dir wohl sein. Morgen früh könnt ihr dann aufbrechen und nach Hause zurückkehren." Aber der Levit wollte nicht noch einmal übernachten. Er stand auf und machte sich mit seiner Nebenfrau und den beiden gesattelten Eseln auf den Heimweg. Nachtquartier gesucht. Als sie nach Jebus kamen, war der Tag schon fast zu Ende gegangen. Eine Anmerkung: Jebus war die frühere Bezeichnung für Jerusalem, das damals noch von Jebusitern beherrscht war. Da sagte der junge Mann zu seinem Herrn: "Lass uns doch in die Jebusiterstadt hier gehen und dort übernachten." Doch sein Herr erwiderte: "Nein, wir kehren nicht bei Fremden ein, die keine Israeliten sind. Lasst uns nach Gibea hinübergehen. Wenn wir uns beeilen, können wir Gibea oder sogar Rama erreichen und dort übernachten." Eine Anmerkung: Gibea war etwa 6 Kilometer nördlich von Jerusalem und Rama war noch 3 Kilometer weiter entfernt. So zogen sie weiter. Als sie in die Nähe von Gibea gekommen waren, das zu Benjamin gehört, ging ihnen die Sonne unter. Da bogen sie vom Weg ab und betraten die Stadt. Doch es gab niemand, der sie zum Übernachten in sein Haus aufgenommen hätte. So ließen sie sich auf dem Marktplatz nieder. Es war schon Abend, da kam ein alter Mann von seiner Feldarbeit nach Hause. Er stammte vom Gebirge Ephraim und lebte als Fremder unter den Benjaminiten im Ort. Als er den Wanderer im Freien rasten sah, sprach er ihn an: "Wohin gehst du und woher kommst du?" "Wir kommen aus Bethlehem in Juda und wollen an das andere Ende des Gebirges Ephraim. Ich stamme von dort und habe eine Reise nach Bethlehem unternommen und bin jetzt auf dem Rückweg nach Hause. Aber hier in Gibea will uns niemand aufnehmen, obwohl wir Stroh und Futter für die Esel und Brot und Wein für uns, deine Diener, mitgenommen haben. Für mich, die Frau und den jungen Mann hier. Wir sind wirklich mit allem versorgt." Da sagte der alte Mann: "Shalom, seid mir willkommen. lasst mich für euch sorgen und übernachtet nicht hier auf dem Platz.« Er führte sie in sein Haus und schüttete den Eseln Futter vor. Dann wuschen sie ihre Füße und aßen und tranken miteinander. Das Verbrechen von Gibea. Während sie noch fröhlich beisammen saßen, umstellten plötzlich die Männer der Stadt das Haus. Es war ein übles Gesindel. Sie trommelten gegen die Tür und schrien nach dem alten Mann, dem Hausherrn. »Los, bring uns den Mann heraus, der bei dir ist. Wir wollen es mit ihm treiben.« Da ging der alte Mann, der Besitzer des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte, »Nein, meine Brüder, so etwas Schändliches dürft ihr nicht tun. Der Mann ist doch mein Gast. Eher gebe ich euch meine unberührte Tochter heraus und dazu die Nebenfrau des Fremden, damit ihr sie vergewaltigen könnt. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber diesem Mann dürft ihr nicht so etwas Schändliches antun.« Doch die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da packte der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Sie fielen über sie her und vergewaltigten sie die ganze Nacht. Erst als der Tag anbrach, ließen sie von ihr ab. Die Frau schleppte sich noch bis zum Eingang des Hauses, in dem ihr Mann war, und brach dort zusammen. So lag sie, bis es hell wurde. Als der Mann am Morgen aus der Tür trat, um weiterzuziehen, sah er die Frau, seine Nebenfrau. Sie lag am Eingang des Hauses, die ausgestreckten Hände auf der Schwelle. »Steh auf«, sagte er zu ihr, »wir müssen weiter.« Aber er bekam keine Antwort. Da lud er sie auf den Esel und reiste nach Hause. Dort angekommen, nahm er ein Messer, zerteilte den Leichnam seiner Frau in 12 Stücke und schickte diese im ganzen Gebiet Israels herum. Jeder, der so ein Stück sah, sagte, »Solch ein Verbrechen hat es in Israel noch nie gegeben, seit unsere Vorfahren aus Ägypten hierher gekommen sind. Bedenkt das und überlegt genau, was ihr jetzt tun müsst.« Aus Lukas 9 lesen wir die Verse 10 bis 27. 5000 Menschen werden satt. Die Apostel kamen dann wieder zu Jesus zurück und berichteten ihm alles, was sie getan hatten. Dann nahm er sie mit und zog sich mit ihnen allein in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Als die Leute das merkten, folgten sie ihm in Scharen. Jesus wies die Menschen nicht ab, sondern redete zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung brauchten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten, »Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen und übernachten können, denn wir sind hier an einem einsamen Fleck.« Aber Jesus erwiderte, »Gebt ihr ihnen doch zu essen.« »Wir haben aber nicht mehr als 5 Fladenbrote und 2 Fische«, entgegneten sie. »Sollen wir wirklich losgehen und für dieses ganze Volk Essen kaufen?« Es waren etwa 5000 Männer dort. Jesus sagte zu seinen Jüngern, »Sorgt dafür, dass die Leute sich in 50er-Gruppen hinsetzen.« Das taten die Jünger. Und als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf, sprach den Segen darüber, brach die Fladenbrote und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch 12 Körbe mit den Resten, die von den Brotstücken übrig geblieben waren. Jesus ist der Messias. Einmal hatte Jesus sich zum Gebet zurückgezogen, nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, »Für wen halten mich die Leute?« »Einige halten dich für Johannes den Täufer«, antworteten sie, »andere für Elia«, und wieder andere denken, es sei einer der alten Propheten auferstanden. »Und ihr?«, fragte er weiter, »für wen haltet ihr mich?« »Für Gottes Messias«, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, mit niemand darüber zu reden. »Der Menschensohn wird vieles erleiden müssen«, sagte er. »Er muss von den Ratsältesten, den hohen Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden. Er muss auch getötet und am dritten Tag wieder zum Leben erweckt werden.« Und zu allen sagte er, »Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten.« Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er, begleitet von den heiligen Engeln, in seiner und des Vaters strahlender Herrlichkeit kommt. Dann fügte er noch hinzu, aber es ist auch wahr, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie die Gottesherrschaft gesehen haben. Aus Psalm 104 lesen wir die Verse 1 bis 23. Lob des Schöpfers. Auf, meine Seele, lobe Jahwe. Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß, bekleidet mit Hoheit und Pracht. Das Licht umgibt dich wie ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus und baust deine Kammern über dem Wasser dort auf. Du machst die Wolken zu deinem Wagen und schwebst auf den Schwingen des Sturms. Du hast die Winde zu deinen Booten erwählt, loderndes Feuer zu deinem Gehilfen gemacht. Er gab der Erde ein festes Fundament, das sie durch nichts mehr zu erschüttern ist. Die Flut bedeckte sie wie ein Kleid. Das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Zurechtweisung musste es fliehen. Deine Donnerstimme trieb es fort. Da schoben sich die Berge auf und die Täler senkten sich an den Ort, den du ihnen bestimmt hast. Du hast dem Wasser Grenzen gesetzt, die es nicht überschreitet. Nicht noch einmal bedeckt es die Erde. Du lässt Quellen entspringen in Bäche, zwischen den Bergen eilen sie hin. Wilde Tiere trinken daraus, die Wildesel löschen da ihren Durst. An diesen Bächen wohnen die Vögel, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Du tränkst die Berge aus himmlischen Kammern, durch dein Wirken wird die Erde satt. Gras lässt du sprossen für das Vieh, Pflanzen für den Acker des Menschen, aus dem er Nahrung für sich schafft, und Wein, der den Menschen erfreut, Öl, mit dem er seinen Körper pflegt, und Brot, mit dem er sich stärkt. Die Bäume Jahwes trinken sich satt, die Zedern, die er pflanzte auf dem Libanon. Die Vögel bauen ihre Nester darin. Auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Schutz. Er hat den Mond gemacht, der die Zeiten bestimmt, die Sonne, die ihren Untergang kennt. Du lässt die Dunkelheit kommen und es wird Nacht. Da regen sich alle Tiere im Wald. Die Junglöwen brüllen nach Beute, sie fordern ihr Fressen von Gott. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und legen sich nieder in ihrem Versteck. Dann geht der Mensch an seine Arbeit und tut bis zum Abend seine Pflicht. Sprüche 14 lesen wir die Verse 20 und 21. Ein Armer ist selbst seinem Nächsten verhasst, doch viele wollen Freunde des Reichen sein. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich. Gesegnet ist, wer dem Hilflosen hilft. Das war der Bibeltext für heute. In 3. Mose 19, Vers 14 steht die Losung für heute. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Und Jesus sagt in Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein, wir lesen weiter. Und bis dahin möchte ich euch den folgenden Segen mitgeben. Gott, segne uns mit offenen Ohren, die dein Wort hören. Segne uns mit offenen Augen, die dich in der Schöpfung erkennen. Segne uns mit einem offenen Herzen, das dir im Glauben vertraut. Amen.